Hallo meine Liebe und herzlich willkommen bei Erfolgreich Glücklich Frei, deinem Podcast rund um die Themen Mindset, Unternehmertum, Vermögensaufbau und allem, was dazugehört, um ein erfülltes, glückliches und freies Leben zu führen. Mein Name ist Tessie Kölsch und ich wünsche dir jetzt viel Freude bei der heutigen Folge. So, herzlich willkommen. Wie schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge Erfolgreich, Glücklich, Frei. Ich freue mich so sehr über eure rege Teilnahme an meiner Umfrage auf Instagram. Ich habe euch gefragt, was wünscht ihr euch für Themen? Worüber soll ich sprechen? Was ist spannend? Und ihr habt geantwortet. Und eine liebe Zuhörerin hat mir geschrieben und meint, Mensch, Tessie, das Thema Finanzierungen von Immobilien, das ist doch spannend. Und vor allem die Frage, wie kann ich denn leichter finanzieren? Was ist für mich besser? Privat, auf privater Ebene? Oder wenn ich in der GmbH finanziere. Und genau um dieses Thema geht es heute, smartes Finanzieren. Und natürlich kann ich viel dazu erzählen, aber es gibt Menschen, die viel mehr Expertise haben und noch viel mehr darüber sprechen können. Und deswegen habe ich für euch einen Gast eingeladen. Und ja, ihr hört es, ich spreche in der männlichen Form. Ein weiterer Mann hat es geschafft, hier in den Podcast zu kommen. Aber es ist kein gewöhnlicher Mann, denn was ihn besonders auszeichnet, ist seine, ja, wie soll ich sagen, seine Expertise, die er mitbringt, gepaart mit einer unheimlich netten Menschlichkeit dabei. Und ich sage, herzlich willkommen, Michael Schumann, Immobilieninvestor, Ex-Banker. Stell dich doch gerne einmal vor.
Großartig. Vielen, vielen Dank für deine Einladung und für diese ganz tollen Worte, liebe Tessie. Ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf. Mein Name ist Michael Schumann. Ich bin knapp 50. Ich habe über 26 Jahre in der Finanzwelt zugebracht. Ich habe dort in der Sparkassenwelt eigentlich alle Hierarchieebenen einmal durch. Ich bin bis in den erweiterten Bankvorstand hineingedrungen und habe in dieser Zeit Kreditengagements verantwortet, ab 20 Millionen bis 150 Millionen Euro in der Eigenverantwortung gehabt. Und ja, das war ein Portfolio von 500 Millionen plus, die ich dort verantwortet habe. Und in der gesamten Zeit, ja, rund 7.000, über 7.000 Kreditfälle, die bei mir mal auf dem Tisch lagen, die ich geprüft habe. Das heißt, das Thema Bank, das Thema Finanzierung ist mir im Alter von 16 Jahren in die Wiege gelegt worden und habe sehr, sehr lange Jahre in der Finanzwelt mich getummelt. Mittlerweile bin ich selbstständig, Vollblut-Immobilienunternehmer seit 2019, 2020. Gestartet mit Fix und Flip, danach rübergegangen in den Bestandsaufbau. Und ja, seit diesem Jahr darf ich tatsächlich auch Menschen helfen, erfolgreich in Immobilien zu investieren. Denn für viele ist es dann doch gar nicht so leicht, wie man immer dachte. Also habe ich gesagt, mit meiner Expertise, gerade zum Thema Finance, gebe ich hier viel Mehrwerte weiter. Also vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
So schön, lieber Michael. Und vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen heute. Wir kennen uns ja auch einige Jahre und wir haben gerade im Vorgespräch auch noch darüber gesprochen, Mensch, wie lange kennen wir uns
Tja.
eigentlich? Und wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Ja, wo haben wir uns kennengelernt? Auch im Immobilienbereich, im Grunde bei einer Fortbildung, die über viele Monate ging.
Genau.
Das ist auch schon viele Jahre her. Ich glaube, das war diese Zeit, wo du in die Selbstständigkeit gegangen bist. Das muss so 2019, 2018, 2019
Genau.
gewesen sein, ne?
Ganz genau, weil nur weil ich gut Bank kann, heißt es nicht, dass ich automatisch auch perfekt als Immobilienunternehmer unterwegs sein kann. Deswegen habe ich mich weitergebildet und da haben wir uns kennengelernt, ja. Schon ein paar Tage her. Und letzte Mal, glaube ich, live gesehen war auf einer Netzwerkveranstaltung auf Mallorca, ne?
Ja.
Ja. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Sehr schön.
Ja, ich freue mich auch. Genau, auf einer Netzwerkveranstaltung. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir zusammengesessen haben an so einem ganz großen Tisch unter Bäumen
Ja,
draußen. Da haben wir
richtig.
uns dann noch sehr lange unterhalten auch. War
Richtig.
das nicht wie hieß das Hotel noch?
Das war ein Jumeirah, war das, glaube ich. Das war in Soyer.
Ja,
Oder
ganz.
Port de Soyer. Ich weiß nicht ganz genau, Soyer oder Port de Soyer, genau, ja.
Wunderschönes Hotel. Und
Absolut.
ihr habt das Netzwerktreffen abgehalten und ich war die meiste Zeit im Zimmer. Eine Woche später fand nämlich damals der Kongress statt, Immopreneur-Kongress.
Ah,
Und
ja.
Thomas Knedel hat mir zu dem Zeitpunkt eröffnet: Hast du nicht Lust, auf der Bühne zu stehen? Ja, klar. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ja, kannst du so 20 Minuten sprechen? Klar.
Na
Wann?
sicher.
Ach ja, so nächste Woche. Wie viele Leute sind da? Ach ja, so 1000. Ich denke, super. Und dann musste ich die Keynote vorbereiten und war beim
Ja.
Netz. Also total irre Zeit damals und das war ja auch so der Immobilienboom. Das war noch kurz vor der Zinswende, kann man
Ja,
sagen. Corona
ja, ja.
war ja quasi vorbei,
Ja.
Zinswende noch nicht da. Es war einfach Wahnsinnszeiten und seitdem haben wir ja immer irgendwie Kontakt gehalten. Aber
Genau.
wir wollen heute natürlich über ein bestimmtes Thema sprechen, nämlich die Finanzierung. Und ich finde es auch ein sehr spannendes Thema, denn damit steht und fällt schlussendlich auch der Bestandsaufbau. Und wofür machen wir das? Naja, gut, es gibt die Seite, die sagen Fix und Flip, der schnelle Handel. Aber die meisten wollen sich ja auch ein Portfolio über die Zeit aufbauen. Und die meisten sagen, Mensch, ich habe hier mein Eigenkapital und was mache ich, um möglichst schnell wachsen zu können, um gut finanziert werden zu können, um vielleicht auch wenig Steuern zu zahlen? Und da kommt dann ganz schnell die Frage auf, ja, soll ich das denn jetzt privat kaufen oder eher in eine GmbH? Wie siehst du das denn, Michael?
Ich sehe das natürlich sehr differenziert. Ja, ich finde, man muss ganz am Anfang einmal unterscheiden, wer stellt sich die Frage? Welche Qualität von Investor oder Investorin stellt sich die Frage? Gehe ich privat vor oder mit einer VV GmbH? Ja, ich finde, das ist ganz am Anfang, das die wichtigste Frage. Wenn ich jemanden habe, der jetzt vielleicht 80.000, 100.000 Euro Eigenkapital hat und das maximal hebeln möchte und investieren möchte und dauerhaft investieren möchte, dann bin ich sehr schnell bei der Entscheidung oder bei der Empfehlung, mach das bitte auf privater Ebene. Warum? Weil die Kosten für eine VV GmbH sind extrem hoch. Viele, die als Privatmenschen unterwegs sind, hören vielleicht irgendwie auf Social Media, mach eine VV GmbH und das ist die Goldgrube und ohne VV GmbH bist du ja irgendwie blutiger Anfänger und wer will Anfänger sein? Wir wollen ja alle mal top sein, ne? Du brauchst eine VV GmbH, ohne dem geht gar nicht. Allerdings, man weiß gar nicht, was es bedeutet. Also wenn du eine GmbH halt gründest, eine VV GmbH, dann geht es ja auch schon dahingehend, sich Gedanken zu machen, wie kriege ich das Geld eigentlich irgendwann wieder raus? Das ist ja immer mit das Wichtigste und das Thema Vermögensschutz. Das heißt, da bin ich auch direkt bei der Holdingstruktur dabei. Das heißt, ich habe nicht nur eine GmbH, die ich gründe, die VV GmbH, sondern ich gründe noch eine Muttergesellschaft, die Holding, die darüber ist, damit ich dann quasi nur 1,5% Steuern habe, wenn ich den Gewinn nach oben lege, ja. So, und das heißt, ich bin schon bei Strukturkosten für zwei GmbH. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich eine laufende Buchhaltung benötige für eine GmbH, das heißt, es muss irgendwie auf DATEV rauf oder Agenda, irgendwelche, ja, Steuerberatungsprogramme, und dann gibt es eine Buchhalterin, dann gibt es einen Kontenrahmen, da muss, die Zinsen müssen anders gebucht werden als Renovierung und. Da bist du bei Strukturkosten pro Monat relativ entspannt schon mal bei 500 Euro nur für die Buchhaltung. Und dann kommt am Ende des Jahres noch ein Steuerberater, der sagt, Mensch, super, dass Sie hier eine GmbH haben. Ich freue mich richtig, weil die kann ich ja abrechnen nach einer Gebührenordnung. Und da gibt es auch so etwas wie eine Bilanzsumme. Das heißt, es geht gar nicht nach dem Faktor Zeit. Wie lange braucht der Steuerberater denn? Denn wenn die Buchhaltung das gut vorbereitet hat, dann rutscht der Jahresabschluss relativ schnell raus aus dem System. Nee, der geht nach Werten. Das heißt, wenn du dort Immobilienwerte hast, die schon im siebenstelligen Bereich sind und unter siebenstellig macht das erst recht keinen Sinn, dann geht natürlich die Gebühr des Steuerberaters schnell mal auf 5, 6, 8.000 Euro nach oben. Und wenn wir das mal uns anschauen, sind wir bei einer VV GmbH sehr, sehr schnell bei Strukturkosten von 10.000 Euro aufwärts. Und da kommt noch die zweite GmbH dazu. So, das heißt, ich habe jetzt mal ganz kurz gesagt, ne, Privatperson mit 100.000 Euro, das war jetzt das Beispiel, da macht es keinen Sinn, eine VV GmbH mit einer Holding drüber aufzubauen. Also da wäre ich tatsächlich raus. Also nein. Auch noch ganz wichtig, man muss auch verstehen, also wenn man sagt, ja, ich möchte das machen, also wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Viertelmillion, 300.000, 500.000 aufwärts und möchte hier ein richtig großes Rad drehen, dann werden natürlich auch die Möglichkeiten in so einer VV GmbH ein Stück weit größer. Da gibt es ja diese sogenannte erweiterte Gewerbesteuerkürzung. Das heißt, man kann die Körperschaftssteuer zur Seite schieben und braucht auf den Gewinn nur die Gewerbesteuer zu zahlen. Nee, andersrum, die Körperschaftssteuer zu zahlen und die Gewerbesteuer fließt daraus. Sorry, erweiterte Gewerbesteuerkürzung. Ne? Dann kommt man schnell in diesen Bereich, dass man das nutzen möchte. Ganz, ganz wichtig, auf einmal ist man nicht mehr als Privatperson, sondern man ist eine Kapitalgesellschaft. Also man ist Geschäftsführer. Es gibt ein GmbH-Gesetz. Es gibt Pflichten als Geschäftsführer. Und viele glauben immer, dass es eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist. Und dieses Thema beschränkte Haftung, da denkt man ist in einem sicheren Terrain unterwegs. Aber ist man halt nicht, gerade weil man als Geschäftsführer halt persönliche Haftungspflichten hat. Ja, ist auch noch ganz, ganz wichtig. Das Vermögen ist ein Stück weit dort geschützt, okay. Aber man als Privatperson, als Geschäftsführer kann man, wenn man hier Blödsinn baut, sicherlich auch belangt werden. Das ist auch total wichtig, dass man sehr, sehr viele Pflichten als Geschäftsführer hat. Das ist für eine Privatperson auf den ersten Blick gar nicht sichtbar. Ja, da muss man halt noch ein bisschen was dazu lernen, damit man die VV GmbH dann auch betreiben kann. So, jetzt habe ich viel geredet, Tessie.
Ja, pass auf, ich finde es sehr spannend, was du sagst, nämlich ich höre raus, also VV GmbH, also vermögensverwaltende GmbH, das heißt, das ist die erweiterte Gewerbesteuerkürzung, das heißt, du hast wahrscheinlich nur noch 15,8% Körperschaftssteuer, sind es, meine ich, versus wenn du privat finanzierst und Mieteinnahmen hast, zahlst du natürlich deinen persönlichen Einkommensteuersatz. Aber die GmbH hat sehr hohe Strukturkosten. Du musst wissen, was du tust. In der Regel rechnet es sich nicht, eine einfache GmbH zu gründen. Meistens braucht es eine Holdingstruktur, damit du auch Gewinne abführen kannst. Das heißt, du musst die Struktur gleich zweimal zahlen, betreiben, aufbauen und so weiter. Trotzdem kann es ja manchmal Sinn machen, eine GmbH zu betreiben und vielleicht ein kleiner Einblick in mein Investorinnenleben. Ich finde auch, und da bin ich auch auf deine Meinung gespannt, ich finde für alle, die anfangen wollen, sich ein Portfolio aufzubauen, finde ich es auch sinnvoll, erstmal privat zu finanzieren, weil oft hat man Ziele und Pläne. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man sich langfristig damit wohlfühlt. Und wir haben auch die ersten Wohnanlagen, wir haben erstmal privat gekauft und geguckt, wie fühlt sich das denn an? Wir haben uns das so toll vorgestellt, aber ist es in der Realität so? Ist das wirklich was, was ich langfristig machen möchte, was ich skalieren möchte und kann ich auch skalieren? Und dann kamen wir ja irgendwann an einen Punkt, dann kam der Immobilienhandel dazu. Du weißt schon, dann in der haben wir in der GbR Immobilienhandel gemacht und die Gewinne dann genutzt zum Einkaufen. Irgendwann hat der Steuerberater dann gesagt, das ist Quatsch, ihr braucht eine VV GmbH, habt da noch euer Handelsunternehmen drunter, ihr könnt die Gewinne abführen, könnt dann weiter einkaufen. Aber das ist für mich eher eigentlich eine GmbH für Fortgeschrittene, für die, die schon Erfahrung haben und aber sagen, ich habe auch sage ich mal, finanziell so ein bisschen das Polster weiter aufzubauen? Oder wann würdest du eine GmbH empfehlen? Oder empfiehlst du immer privat zu finanzieren?
Also, ich finde, wenn man sich wir haben uns jetzt ja intensiv die VV GmbH angeschaut, ne? Und natürlich führen wir hier als Pro-Argument natürlich auch die steuerlichen Möglichkeiten an. Okay, dann lass uns aber auch der Fairness halber für die steuerliche Identität Privatperson auch die steuerlichen Möglichkeiten dagegen halten, weil nur dann ist es vergleichbar. Okay, das
Ja.
heißt, wir haben auf privater Ebene natürlich auch steuerliche Rahmenbedingungen, die wir maximal ausschöpfen können. Wir kennen mittlerweile die Restnutzungsdauergutachten. Die Gerichte sind mittlerweile mit einigen Entscheidungen relativ weit, dass wir jetzt wissen, wir brauchen ich glaube, einen öffentlich vereidigten Gutachter, damit dieses Gutachten dann auch rechtlich Bestand hat. Okay, kriegt man erfüllt. Wir haben auf der anderen Seite haben wir die 15%-Grenze bei den Erhaltungsaufwendungen. Das heißt, wenn wir Renovierung durchführen, bis zu 15% des Gebäudewertes können wir direkt in die Werbungskosten durchziehen, als Kosten. Okay. Wenn wir das dritte Jahr vollendet haben, das heißt, wir sind im vierten Jahr, ist diese 15%-Grenze gefallen. Das heißt, wir können sogar oberhalb dieser 15%-Grenze Sanierungen durchführen, Klammer auf, Werterhöhung der Immobilien produzieren, Klammer wieder zu, und dürfen das als Kosten direkt mit durchgeben. Ja, also auch hier wieder als Werbungskosten. Das heißt, durch eine geschickte Strategie des Ankaufes von renovierungsbedürftigen, Schrägstrich sanierungsbedürftigen Objekten kann man es steuerrechtlich sehr gut gestalten, dass man ab dem vierten Jahr, also 3 Jahre liegen lassen, ab dem vierten Jahr ordentlich sanieren, dass man hier gerade bei Mehrfamilienhäusern sehr, sehr gut 100, 150, 200, 300.000 Euro an Werbungskosten produzieren kann, die dann natürlich auf der Einkommensteuerebene, ne, wir haben mal 7 Einkommensarten, die dann quer verrechnet miteinander werden, sodass man eventuell sogar noch von der Einkommensteuer, die man ausgegeben hat, noch eine kräftige Erstattung bekommt. Ja, also das muss man, wenn man die beiden nebeneinander hält, ja, muss man das auch mit dazu nehmen, damit es auch fair ist im Vergleich. Und da siehst du, ich bin schon wieder auf der privaten Ebene. Also ich tendiere
Ja.
aktuell pro privater Ebene, weil es dort steuerrechtlich sehr charmante Möglichkeiten gibt. Und es gibt immer noch ein Thema, was immer noch mitschwingt. Ich finde, die Frage ist ja, wie komme ich eigentlich an mein Geld ran? Also wir machen es ja nicht nur, um irgendwie Immobilienbestand aufzubauen und dann zu sagen, guck mal, hier sind meine Grundbücher, ja, und freuen uns da daran, sondern das Ziel ist ja irgendwann, den Lebensunterhalt davon zu bestreiten. Das ist ja, denke ich mal, finanzielle Freiheit. Das ist ja das, wonach wir streben. Und dann ist ja, muss ich das Geld ja irgendwann aus der GmbH auch wieder rauskriegen, aus diesem Konstrukt. Das muss man ganz, ist immer ganz, ganz wichtig, dass man das mit berücksichtigt. Jetzt kann man sagen, ja, dann gibt es ein Darlehen und der Zinssatz, Klammer auf, der muss marktgerecht sein, Klammer wieder zu. Da gibt es Vehikel und Kosten in die GmbH rein verlagern. Das ist ja auch das Richtige. Die Kosten müssen da rein. Aber trotzdem kommt irgendwann die Frage, wollen wir das Geld irgendwann wieder raushaben? Dann ist es halt auch wieder steuerpflichtig. Okay? Deswegen ist das durchaus ein relativ komplexes Thema. Das merkt man jetzt schon, wie viele Bereiche wir jetzt hier schon nur anreißen. Und wenn man die alle nach unten durchgeht, dann merkt man auch, wie intensiv das Beschäftigen mit so einer Struktur ist. Und oftmals beschäftigt man sich viel zu viel mit der Struktur und zu wenig mit Immobilien, weil
Ja.
es do dann doch komplex wird. Aber um jetzt deine Frage auch mal zu beantworten, ja, erstmal ein Testgeschäft machen. Ja, das machen wir als Banker, machen wir das auch. Bei uns nennt sich das ein neue Produkteprozess. Wenn wir ein neues Produkt machen, machen wir ein NPP, neue Produkteprozess. Und dann machen wir immer ein Testgeschäft. Dann gucken wir uns nämlich an, funktioniert das mit unseren Prozessen, mit unseren Ressourcen? Haben wir das Know-how dafür? Macht es uns Spaß? Verdienen wir damit Geld? All diese ganzen Dinge, dafür macht man Testgeschäfte. Und ja, das machen wir bitte erstmal auf privater Ebene, weil so eine GmbH wirst du nämlich so schnell auch gar nicht mehr los. Die musst du dann in Liquidation schicken und dann hast du noch wieder ja und noch, also das dauert, bis die wieder weg ist. Kostet dann auch wieder Jahresabschlüsse übrigens. Ja, so. Erstmal Testgeschäfte machen, schauen, ob das funktioniert, und dann kann man noch größer werden. Und was für mich auch noch was Entscheidendes ist, wenn jemand Unternehmer ist und er halt in seiner Unternehmung das Geld produziert, das heißt, die Liquidität, die Gewinne sind schon auf einer Kapitalgesellschaftsstruktur, dann macht das ab, dann ist es ja relativ einfach zu sagen, ich kann mit derartigen Strukturen umgehen, ich kann das Gesellschaftsrecht. Die Banken sind es auch gewohnt, dass ich mit so einer Struktur komme. Ich habe gute Zahlen. Dann kann ich auch noch mal eine Schwestergesellschaft gründen und das dann auch in dieser Sphäre lassen. Ne? Das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig. Wo komme ich her? Wie ist meine Ausgangssituation? Und wenn die Liquidität auf privater Ebene ist, ja, bleibt doch erstmal privat.
Also sehr spannend. Im Grunde sagst du ja, schau auch drauf, dein Einkommen, welche, na, wie soll ich sagen, In welcher steuerlichen Identität produzierst du dein Einkommen als
Ja.
Unternehmerin? Ja, in deinem Unternehmen, dann kostet es einfach Geld, wenn du das Geld rausholst, um zu investieren. Dann kannst du es im Unternehmen quasi lassen, vielleicht. Aber
Ja.
wenn du, sag ich mal, angestellt bist, verdammt gut verdienst irgendwo und hast das Geld eh auf der privaten Ebene, dann kann es sehr, sehr sinnvoll sein, das auch auf der Ebene zu lassen.
Ganz genau. Gerade weil du dann nämlich deine hohen privaten Einnahmen natürlich steuerlich nach unten fahren kannst. Das kannst du mit der VV GmbH in der Situation nicht. Du hast keine Querverrechnung, ne?
Aber spannend. Und jetzt steht ja die Frage im Raum, die mir eine liebe Zuhörerin schrieb: Wie werde ich denn von den Banken einfacher und lieber finanziert? Denn schlussendlich, warum machen wir das Ganze? Wir möchten einkaufen, möchten möglichst schnell ein Cashflow-Objekt daraus machen und am liebsten würden wir ja immer wieder einkaufen wollen. Aber manchmal sagen die Banken: Du wächst zu schnell oder geben ein Stoppsignal. Und ja, was sagst du denn dazu, so als Ex-Banker?
Also das Erste, was ich dazu natürlich sage, akquiriere bitte mehrere Banken. Ja, arbeite nie, nicht nur mit einer Bank zusammen, sondern du brauchst ein, ich will es nicht Portfolio sagen, aber du brauchst ein gutes Bankennetzwerk, 4, 5 Banken, Finanzierungsvermittler noch dabei und wachse mit diesen Geschäftspartnern gemeinsam, damit du bei einer Bank halt nicht ans Maximum rankommst. Denn das ist manchmal schnell passiert, weil so sogenannte Blankoanteile ausgeschöpft sind. Ne? Es gibt bei den Immobilien, wir kennen ja den Kaufpreis und die Banken müssen müssen eine Wertermittlung durchführen und muss das überführen in so einen Beleihungswert. Der Beleihungswert liegt halt tendenziell, ja, meistens mindestens 20% unter dem Verkehrswert und dann hat man halt 20% liegen Blankoanteil. Und je größer das Objekt ist, umso größer ist der Blankoanteil. Und diese Blankoanteile begrenzen die begrenzen unser Wachstum. Ne? Und da sagen die Banken irgendwann, alles klar, hier vielleicht hast du jetzt das Zweifache deines Jahreseinkommens, das ist von Bank zu Bank unterschiedlich, als Blankoanteil. Und jetzt musst du erstmal tilgen, musst du zurückführen und dann kannst du weitergehen. Frag deine Bank also, wenn du Investorin bist, frag bitte deine Bank mal, wie hoch darf der Blankoanteil eigentlich sein? Erste Frage. Zweite Frage, wie hoch ist mein aktueller Blankoanteil eigentlich bei Ihnen, liebe Bank, liebe Genossenschaftsbank, liebe Sparkasse, liebe Privatbank? Würde mich mal interessieren. Und wie viele Möglichkeiten habe ich denn eigentlich noch zu wachsen? Ja, das ist zum Beispiel eine Frage. Und Banken lieben ja Sicherheit. Und wenn du jetzt eine überlegst, ob du jetzt startest, ne, um diese Frage zu beantworten, privat oder in der VV GmbH, es wird immer so sein, wenn du sagst, Mensch, ich möchte jetzt hier eine VV GmbH haben, ich habe das durchgeprüft, alles gut, dann ist dem Banker das auf den ersten Blick, ich hätte fast gesagt, egal. Warum? Weil du als Investorin komplett bürgen wirst dafür. Der Banker wird diese GmbH, kann er ja nicht bewerten. Die hat keine Bilanzen, die hat keine aktuelle G&V, die hat ja nichts. Das ist ja quasi eine Existenzgründung. Existenzgründung zu finanzieren ist ja per se schwer. Deswegen müssen wir auf diese Immobilie abstellen. Für eine einzelne Wohnung macht es mal gar keinen Sinn. Da sind die Struktur oder die Prozesskosten auch, die der Banker hat, viel zu hoch. Hier geht es schon um Mehrfamilienhaus gehen, dann ist er auch bereit, in diese Prozesskosten reinzugehen auf seiner Seite. Vielleicht musst du da übrigens dann auch eine kleine Management-Fee zahlen, damit er überhaupt diese Bearbeitung anstößt. Ja, auch mal ganz wichtig. Also wieder Strukturkosten. Und dann wird er diese Immobilie bewerten, dann hat die dann gibt es ein Immobiliengeschäftsrating in der Regel. Wenn die Immobilie groß genug ist, dann wird ein Rating dafür durchgeführt. Kriegt ihr gar nicht mit. Wir als Kunden merken das in der Regel gar nicht. Und da gibt es eine Bonitätseinstufung. Und von dieser Bonitätseinstufung wird dann im Rahmen eines risikoadjustierten Pricings, Gottes Willen, ne, wird dann die Kondition hochgerechnet, also der Zins. Und trotzdem wird man von dir als Investoren eine Bürgschaft anfordern. Das heißt, dieses Konstrukt der VV GmbH, da gehen wir als Banker so vor, ja, registrieren wir jetzt, das ist eine steuerliche Identität, aber wir nehmen das nur als steuerliche Identität und du steckst ja als Investorin dahinter. Deswegen nehmen wir dich bitte auch ja, in die Haftung mit deinem Privatvermögen. Wir wollen deine Bonität. Da kannst du jetzt GmbHs gründen am Anfang, wie du möchtest. Das ist uns egal. Du haftest hier voll. Das heißt, wir können die Haftung als Investoren, Investorinnen da dann nicht ausschließen, auch wenn wir die Durchgriffshaftung bekommen. Und dann ist es an uns, einen Track Record vorzulegen, die VV GmbH gut ins Laufen zu bringen und dann die nächsten Finanzierungen zu machen. Und jetzt kommt tatsächlich ein entscheidender Vorteil. Ja, wir schaffen es bei diesen GmbH jetzt tatsächlich die private Bonität sukzessive rauszulassen. Die wird irgendwann nicht mehr prädestiniert dafür sein, ob ich wachsen kann, sondern da geht es um die GmbH. Dann macht es Spaß, wenn die funktioniert, die GmbH. Dann geht es nämlich darum, wie ist der Jahresabschluss, wie ist der Gewinn, sieht der Eigenkapitalanteil aus, wie sind die aktuellen BWAs, also die betriebswirtschaftlichen Auswertungen, wie ist die Prognose. Und dann kommt nämlich dieser Shift weg von Privat hin zu VV GmbH. Denn wenn wir als private Investoren wachsen wollen, mögen die Banker es nicht so gerne, wenn wir mehr Geld verdienen als wenn wir als Investor mehr Geld verdienen als in unserer Anstellung. Da haben Banken ein Problem mit.
Ach.
Kriegen die auf der privaten Ebene, also ein normaler Privatkundenbetreuer sagt dann, okay, das ist jetzt problematisch, das ist risikoerhöhend. Völliger Blödsinn, aber ist jetzt manchmal in meinem System so. Und deswegen sage ich auch meinen Mentees, es ist ganz, ganz wichtig, mit wem du sprichst. Mein Job ist es auch als Mentor, die Mentees entsprechend ihrem Level zum richtigen Ansprechpartner zu geben. Wir müssen sehr, sehr früh Richtung Immobilienkundenbetreuer gehen, in Firmenkundenbereiche, mit Bereichsleitern, mit einigen auch auf Vorstandsebene. Das heißt, wir müssen relativ schnell die Ansprechpartner verändern, damit wir halt mitwachsen können, weil der normale Privatkundenbetreuer, der kann das, was wir hier machen und vorhaben, ja, nicht wirklich, der ist dafür nicht ausgebildet. Das ist nicht sein Job. Das ist nicht das, was er beraten soll, sondern wir müssen da zum richtigen Ansprechpartner. Und dann kann das immer höher gehen. Und dann macht auch die VV GmbH Sinn, ja, weil wir halt unsere private Kapitaldienstfähigkeit auch immer weiter rausführen, weil auf der privaten Ebene aber so eine katastrophale Stressannuität. Da wird immer wieder geschaut, was passiert denn, wenn die Zinsbindungsfrist ausläuft und dann gibt es irgendwie einen Zinsaufschlag, Klammer auf, ob es den jetzt gibt oder nicht, das wissen wir alle nicht, Klammer wieder zu, aber das ist von der EU so vorgeschrieben, dass dann so ein Stresstest passiert und dann, ich glaube, der Zinsaufschlag liegt irgendwie bei 4%. Ja, juhu. Ja, und je älter man wird, ganz wichtiger Faktor vielleicht, je älter man wird, umso schwerer wird es, weil die Banken ja auch simulieren müssen auf privater Ebene, was passiert beim Renteneintrittsalter. Wie hoch ist dann da noch das Einkommen, Rentenbescheid? Wir wissen, wie hoch das Einkommen, was hier war, mit Renteneintritt ist, also eventuell sogar hier. Ja, okay. Und wenn die Immobilien dann nicht abgezahlt sind, dann haben die Banker Probleme, das zu finanzieren. Und das ist der Vorteil, wenn ich es schaffe, in die Gewerblichkeit rüberzukommen, dass diese sehr starren und sehr strengen Parameter auf privaten Kundenebene, weil die EU denkt, dass wir Privatmenschen alle völlig gaga sind und gar keine Ahnung haben, dass sie uns schützen muss. Ja, deswegen gibt es ja so katastrophale Regeln und die werden immer schlimmer, immer schärfer. Jetzt kommt das nächste, die EU-Taxonomie. Aber anyway, das legen wir mal wieder zur Seite. Und ihr merkt jetzt in meiner Argumentation, jetzt gehe ich hier so ein bisschen, es wird größer, es wird wuchtiger, jetzt schwenke ich hier rüber und bin dann doch vielleicht ein bisschen mehr bei der VV GmbH. Ja? Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch als Privatmensch die steuerlichen Gegebenheiten nutzen, das nach oben drücken, auch hier argumentieren, guck mal, ich bin jetzt so groß geworden, will hier in die Gewerblichkeit bitte rüber, lass doch bitte hier einen Betreuerwechsel stattfinden, liebe Bank. Ja.
Sehr spannend, und du hast ein paar wirklich ganz zentrale Aspekte genannt. Nämlich höre ich raus, die GmbH hat kein Alter, aber wir werden immer älter. Und wenn wir privat finanzieren und irgendwann sagt die Bank, Mensch, Ganz so weit weg ist die Berentung nicht mehr. Und dann sind wir auch schon wieder bei dem Thema Rentenlücke. Denn wenn man mal wirklich objektiv schaut, was habe ich verdient und wie hoch ist meine Rente, da klafft ja ein großes Loch. Natürlich können wir das dann bestenfalls über unseren Cashflow bedienen oder können sagen, unsere Rente ist vielleicht noch unser Taschengeld. Nice to have, aber ich brauche es nicht, weil ich einen guten Cashflow habe und wirklich über meine Investments mich finanziere. Ja, aber trotzdem kann es passieren, gerade für die, die ein bisschen später angefangen haben zu investieren. Also mein Mann und ich haben auch etwas später angefangen zu investieren. Nicht zu spät, aber das muss man sich natürlich schon überlegen. Und die GmbH, wenn die kein Alter hat, ja, da kann ich auch sagen, mit 65, ich finanziere jetzt nochmal und lass das nochmal 10, 15 Jahre laufen. So what, ne? Dann müssen die Kinder das erben, was auch immer. Aber da mache ich jetzt gerade ein anderes Feld auf. Das will ich gar nicht. Aber es finde ich sehr spannend. Und was ich ganz interessant finde, das habe ich offen gestanden auch noch nie gehört. Der Cashflow steigt. Der Cashflow übersteigt vielleicht auch dein eigenes Einkommen. Und die Bank sagt, oh, das ist aber schlecht. Michael, wie kann das denn sein? Weil ich habe immer gehört, sobald der Cashflow dein Einkommen übersteigt, bist du ja rein rechnerisch für dich selber erstmal finanziell frei. Ist ja super. Erzähl mir mal, wie ist das denn bei den Banken, wenn die sagen, A, ist es schlecht und B, wenn du dann noch sagst, ja, und meinen Job kündige ich jetzt auch, weil ich ja frei bin, bin ich dann überhaupt noch finanzierbar? Erzähl mal.
Ja, das ist eine total spannende Frage auf im Privat. Also vielleicht noch ein kurzer Satz zur GmbH und dem Alter, ne? Je älter man wird als Gesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH, kommt natürlich von der Bank die Nachfolgeregelung. Da kommt die Frage nach der Unternehmensnachfolge. Also das ist jetzt nicht so, dass da gar keiner mehr fragt. Das ist nie problematisch. Also das vielleicht noch mal der Vollständigkeit halber. Das muss ich jetzt bankfachlich noch einmal kurz hinterher schieben. Ja? So, und jetzt die Frage, wenn ich jetzt bei einem Privatkundenbetreuer bin und hier jetzt auf einmal die Bonität schwenkt vom Angestellten hin zum Privatier. So, Privatier, wir sind hier im Paragraph 18 KWG unterwegs, Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Da geht es ja immer um, da muss immer alles ganz sicher sein, es geht um Ansteuer. So, das heißt, die Bonität ist dann ja maximal davon abhängig, von deinen Mietern, dass die die Miete zahlen. So, für Banken total schwierig zu beurteilen. Da kann ja auch kompletter Mietausfall passieren. Ja, das heißt, das ist nicht die Situation, dass man hier in eine Kündigung reinläuft, weil meiner Meinung nach seid ihr dann gar nicht mehr finanzierbar. Also extrem schwer. Ihr braucht eine Anstellung, ob in einer eigenen GmbH oder ein Einzelunternehmen habt, wo ihr dann Fix und Flip drüber macht und darüber dann eure Kapitaldienstfähigkeit nachweist. Aber jetzt hier so als Privatier, so mit Mitte 30, Mitte 40, oh, das könnte schon ein bisschen schwerer werden, die Kapitaldienstfähigkeit hier im Sinne einer Bankensicht nachzuweisen.
Da muss man schon sehr, 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 sehr groß sein, dass die Bank sagt, also selbst wenn, das ist ja immer das Spiel der großen Zahlen, meiner Meinung nach, aber meine Meinung wirst du vielleicht gleich korrigieren, lieber Michael. Aber bei uns war es auch damals der Gedanke, auch beim ersten Investment kaufen wir eine Wohnung oder kaufen wir ein ganzes Paket, Mehrfamilienhauspaket. Und wir haben uns für das Paket entschieden, weil wenn da eine Person keine Miete zahlt, von, sag ich mal, 12 Wohnungen ist es ein Zwölftelausfall. Habe ich nur eine Wohnung, ist es 100% Ausfall. Aber jetzt rechne mal prozentual, du hast 100 Wohnungen, 200, 300. Natürlich steht dann vielleicht nicht eine leer, sondern drei. Aber in der Summe ist das natürlich dann schon wieder ein anderes Zahlenkonstrukt dahinter.
Absolut. Dieser Portfoliogedanke, den du jetzt reinbringst, ist absolut richtig. Und wenn wir auf so einer Liga unterwegs sind, bei 100, 200 Wohnungen, ne, dann hast du auch kein Problem mehr, dass du nicht finanzierbar bist, weil dann bist du knallhart gewerblich. Ne? Aber schwierig ist so, bist du jetzt bei 10, 15 Wohnungen und dann jetzt hier deinen Job zu kündigen, schlechte Idee. Das muss schon ein bisschen wuchtiger sein, damit du in diese Gewerblichkeit reinkommst, dass die Bank dich dann dort rüber schiebt. Ne? Genau. Und klar, diese Diversifikation des Portfolios, das ist ja auch bei Fonds das Gleiche. Je je größer das Portfolio ist, umso niedriger sind die Auswahlwahrscheinlichkeiten. Und hier hast du das auch. Klar, Portfolio-Gedanke ist absolut richtig.
Jetzt finde ich das super spannend, was du sagst, auch zum Portfolio, auch zur Finanzierung, zum Alter. Vielleicht mal noch ein, zwei Fragen, die sind reißerisch.
Reise.
Reißerisch, ja.
Los,
Denn das ist
gut.
etwas. Und ich bringe extra diese Fragen, weil sie mir auf Social Media immer wieder begegnen. Jeder kräht das und sagt, das ist es, anders geht's nicht, du willst wachsen. Und dann denke ich, naja, alles schön und gut, aber wir müssen seriös wachsen und gesund wachsen. Und wir wollen uns ja auch nicht ins Finanzielle ausschießen. Und es sind zwei Punkte. Die einen sagen, verhandel und sagt, der Verkäufer zahlt die Nebenkosten und das lässt du eintragen im Vertrag und dann kostet dein Mehrfamilienhaus und nicht mehr 1 Million, sondern eben 1,1 Millionen oder meinetwegen 1,15 oder so, aber sagen wir mal 1,1 Millionen steht jetzt im Kaufvertrag. Du hast vorher schon einen super guten Preis verhandelt, also vom Verkehrswert her, das passt, das wird man auch so, ne, auf dem Markt vielleicht erzielen. Und da steht dann halt Kaufpreis 1,1 Millionen, die Klausel Nebenkosten zahlt der Verkäufer und du fragst nach einer 110% Finanzierung. Am besten, das ist nämlich der zweite Punkt, finanziere die Nebenkosten mit. Das haben ja einige gemacht. Wir haben es nicht gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Aber das Eigenkapital ist natürlich ein scheues Reh und das versteckt sich gerne. Also da vielleicht auch einen gesunden Mittelweg zu finden, kapitalschonend einzukaufen, aber zeitgleich auch solide zu kaufen, dass die Bank sagt, ja, das machen wir gerne noch mal wieder.
Großes Themenfeld. Ich finde, ganz am Anfang muss man sich wirklich einmal kurz festlegen, was ist die Strategie der Investoren, des Investors? Habe ich jetzt jemanden, der sagt, ich will zwei Wohnungen machen, drei, und danach lege ich mich wieder hin und ich will nie wieder Immobilien machen. Die sollen dann durchlaufen und am Ende, wenn ich 65 bin, gucke ich mal, was passiert ist. Okay? Wenn ich diesen Case habe, das heißt, er hat nicht diesen Wachstumsdrang, er macht um meines aller Herrgotts Willen, macht diese 110% Finanzierung, macht die dreimal und fertig ist das Ganze und nehmt euer Eigenkapital, nehmt das, behaltet das als Puffer, investiert das in ETFs, whatever, oder lasst es irgendwie unterm Kopfkissen liegen oder auch nicht, wegen Inflation. Dann macht das. Okay, aber das ist ganz wichtig. Bitte wollt da nicht weiter wachsen. Macht es dreimal, vielleicht, wenn es gut läuft, viermal, dann ist die Messe aber auch gelesen. Ja, dann sind die Blankoanteile in der Regel dermaßen ausgeschöpft bei den Banken, dass sie sagen, sorry, das war's jetzt erstmal. Du bist hier intensiv im Risiko drin. Nach unserer Bankensicht bist du im Risiko drin und nicht mehr finanzierbar. Das ist vielleicht erstmal, dafür ist es okay. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe hier so einen mega Einkaufsgewinn, also normaler Verkehrswert wäre hier 1,2 Millionen, aber ich weiß nicht warum, ich kann das hier für 700.000 Euro schießen. Dann finanziere bitte die Nebenkosten mit, ja, weil du bist nicht im Blankoanteil drin, weil du entsprechende Reserven, hier stille Reserven mit dabei hast. Und der vernünftige Bankbetreuer, der vernünftige Immobiliensachverständige wird das auch in den Wertermittlungen mit reinnehmen. Okay? Also vor allen Dingen, es ist für dich dann mit so einem Case auch sehr, sehr leicht, die Immobilie weiterzuentwickeln. Ja?
Ja.
Da kommst du auch sehr, sehr schnell aus dem Risiko raus. Das heißt, es gibt Konstellationen, go for it. Ja? Dann gibt es aber diese, und jetzt kommen wir vielleicht zu dem, wo du hin möchtest. Jetzt kommen wir aber zu dem Thema, ich mache das immer. Ich kaufe ja ganz knapp unter Markt ein und ich will nie Eigenkapital mit reinbringen. Ja, keine Empfehlung, nimmst du dich sehr, sehr schnell vom Markt mit. Nein, keine Empfehlung, weil diese Blankoanteile, wie ich es eben schon mal ausführte, einfach viel, viel zu hoch sind, und du dein Wachstum leider beschränkst. Wenn ihr ein Portfolio aufbauen wollt, macht auch gleichzeitig eine Portfoliosteuerung mit dabei. Das heißt, analysiert mal, wie hoch ist die Tilgung eures Gesamtportfolios PA. Wenn dort ihr in ein Portfolio rein wollt und da ist die Tilgung nur bei 1%, registriert das auch ein Kreditinstitut beispielsweise. Das heißt, die Tilgung ist meiner Meinung nach zu niedrig. Da sollte schon mindestens 1,5, ein bisschen mehr sogar stehen. Und als zweites kommt eine KPI dazu, die mittlerweile von der EU auch gefordert ist. Die nennt sich Loan to Value, kurz gesagt LTV. Das heißt, der Banker muss eine Verschuldungsquote ausdrücken. Ja, und die wird negativ oder die wird bestraft, wenn die höher 95% ist. Das heißt, wenn du 95% des Immobilienwertes als Kredit aufgenommen hast, ist das nach EU-Bankenrecht, ich mache jetzt mal kurz Scheibenwischer, so, quasi mit erhöhtem Risiko und die Bank muss mehr Eigenkapital dafür vorhalten. Crazy, ja. Hat sich geändert zum 01.01.2025. Gibt es eine neue Definition in den Eigenkapitalgrundsätzen einer Bank. Und deswegen bringt gerne Eigenkapital mit rein. Wenn ihr gut wachsen wollt, baut ein gesundes Portfolio auf. Seht zu, dass eure LTV jeden Monat mit der Tilgung ordentlich runtergeht. Schaut, dass ihr vielleicht eine LTV relativ früh von 90, 80% euch erarbeitet durch Entwicklung der Mieteinnahmen, okay, aber auf der anderen Seite auch durch Entschuldung. Und jede Bank wird feststellen, boah, jetzt kommt hier wieder so ein Investor, der will alles Risiko wieder zu mir, immer rüber zur Bank mit dem Risiko. Also die Banken sind mittlerweile so clever geworden, da geht nicht mehr. Das ging Anfang der 2000er, da war das relativ entspannt, da konnten die Banken, haben die Systeme noch nicht gehabt dafür, da konnten wir das gar nicht so greifen, da haben wir die Risiken genommen, weil wir es nicht besser wussten, mittlerweile ist das raus. Gleiches ist mit diesen Verkäuferdarlehen, das war ja der zweite Bereich deiner Frage. Dieses klassische Verkäuferdarlehen, der Verkäufer möge bitte die Nebenkosten übernehmen und wir erhöhen dadurch den Kaufpreis. Haben die Banken am Anfang nicht geschnallt und haben das entsprechend mitfinanziert. Mittlerweile haben die Banken das geschnallt und registrieren in den Kaufverträgen dann halt diesen Passus und verstehen schon, dass von diesen 1,1 Millionen, um bei deinem Beispiel zu bleiben, 100.000 Euro oder 150.000 Euro dann für die Nebenkosten sind und sagen dann, pass auf, Nebenkosten finanzieren wir nicht. Der Wert der Immobilie scheint hier ja nun wirklich bei einer Mio zu liegen. Also wir finanzieren dir jetzt nicht deinen ganzen Kaufpreis, den du hier mit dem Kaufvertrag angefragt hast, sondern wir machen hier den Abschlag in Höhe der Nebenkosten. Das finanzieren wir dir dann.
Okay, also
Ja.
schlussendlich das, was viele auch ganz aktuell tatsächlich, Michael, propagieren, man soll das verhandeln. Das hat funktioniert in der Vergangenheit, aber man kann sagen, im Großen und Ganzen, da musst du schon Glück haben, dass du eine Bank findest, die das nicht checkt, sage ich mal so salopp. Aber die meisten sagen, nee, Moment mal, wir finanzieren dir den Kaufpreis, aber die Nebenkosten nicht und das ziehen wir hier jetzt auch ab von dem genannten Preis.
Außer, auch hier wieder, der Kaufpreis ist wirklich gut. Also auch wenn jetzt diese Nebenkosten on top sind, hat man hier immer noch einen kräftigen Einkaufsgewinn. Und man muss ja schon sagen, die großen Projektentwickler, die derartige Strukturen fahren, die schaffen es ja wirklich sehr, sehr gute Einkaufspreise zu machen. Also wir privat oder viele Privatinvestoren bekommen diese Einkaufsgewinne ja gar nicht realisiert. Und dementsprechend kommen sie auch nicht in den Genuss, solche Strukturen umzusetzen. Aber die Profis, die Aufteilergeschäfte machen, die Immobilienportfolien ankaufen, die kaufen natürlich zu ganz anderen Preisen ein. Und da kann es dann durchaus sein, dass sie dann auch solche Konstrukte durchhandeln können.
Sehr spannend. Und du sagst, das sind die Profis, die kaufen ganz anders ein. Das ist natürlich auch immer über die Größe des Portfolios, was dann gekauft wird. Also wir sprechen hier schon nicht mehr von einem einzelnen Mehrfamilienhaus oder Wohnung, sondern eher von der Übernahme eines Portfolios dann, wo man ganz andere Einkaufspreise erzielen kann. Jetzt sag mir mal, das finde ich nämlich gerade ganz spannend für die Damen, die sagen, ich habe schon ein, zwei, drei Mehrfamilienhäuser, ich verdiene ganz gut und ich habe mir jetzt einen Riesenplan gemacht. Ich werde jetzt richtig Eigenkapital aufbauen und statt immer wieder hier und da ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, Ich gucke jetzt, dass ich, was weiß ich, 1 Million Eigenkapital aufbaue und dann will ich auch ein Portfolio übernehmen. Machen die Banken das oder wächst man dann zu schnell?
Also, auf den ersten Blick wird die Bank dir das erstmal nicht genehmigen.
Ja.
Ja, so auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick ist es aber total klug, sich damit zu beschäftigen. Und sich damit zu beschäftigen, warum würde die Bank mir das nicht genehmigen? Also es wird sich rechnen. Wir nehmen jetzt einfach mal an, Eigenkapital passt, Kaufpreis passt, Finanzierungsstruktur ist auch in Ordnung. Aber hier kommt natürlich eine ganz andere, ein ganz anderes Erfordernis an das Know-how. Ja, hier muss ja bei so einem Portfolio, da kommen ja diese Immobilienthemen mit rein, die, wenn ich sage, jetzt ist jemand sehr, sehr erfolgreich im Vertrieb, ne, hat hier irgendwie eine Vertriebsagentur und kann dafür über sehr, sehr viel Liquidität produzieren, und dann jetzt aber neues Business aufzumachen, weil das ist ja nicht einfach mal nur eine Wohnung oder ein Haus, sondern hier kommen ja alle Immobilienthemen mit Architektenthemen, mit Ingenieurthemen, mit Hausverwaltungsthemen, mit Bauleistungsthemen. Ja, da kommen ja sehr, sehr viele Sachen auf einen zu. Das heißt, hier ist die Frage, schnallt man das Ganze überhaupt? Ja, wo ist irgendwie, also das ist so eine Blackbox, dieses Thema Immobilien. Das heißt, hier musst du dann der Bank aufzeigen, ich habe verstanden, dass ich mit meinem Ausbildungsberuf oder mit meinem Studiengang gar nicht in der Lage bin, das zu bewirtschaften. Und deswegen brauche ich im Kreditantrag oder ich nenne es im Bankenpitch, ja, ich finde ganz wichtig, baut euch bitte alle euren eigenen Bankenpitch auf. So wichtig. Bitte nicht einfach nur das Exposé rüberschicken, sondern immer schön einen Bankenpitch aufbauen und dem Banker zeigen, was ist die Strategie, warum rechnet sich das, wie entwickelt sich das Portfolio oder die Immobilie in 3, 5 und 10 Jahren. So, das war mal kurz ein Exkurs, Klammer wieder zu. Jetzt muss ich gucken, wo wollte ich hin? Zeig in dieser Präsentation, in dem Bankenpitch auch bitte dein Netzwerk. Zeig die Ressource, die sich für dich und das Portfolio kümmert. Weil wenn du einen bestehenden Job hast, egal ob jetzt als Angestellter, als Angestellte, ich muss ja mal gucken, wo ich hier bin im Podcast, ne? So, als Angestellte oder als Unternehmerin, dann hast du zu tun mit deinem normalen operativen Business. Und Immobilien sind alles, aber nicht passiv. Das wissen die Banker auch. Deswegen kommt die Frage nach der Ressource. A, Faktor Zeit, B, Know-how. Und das musst du dem Banker mittransportieren. Wer bewirtschaftet das Ganze dann? Also, das heißt, du musst direkt eine Hausverwaltung mit dabei haben, mit in der Due Diligence mit akquirieren, dass die sich direkt um dein Portfolio mit kümmert und alle baufachlichen und mietrechtlichen Themen direkt abfedert, weil die sind dafür ausgebildet, die machen ja nichts anderes. Das sind Lösungen, die musst du mitbringen. Das heißt, bei so einem Portfolioankauf muss eigentlich deine Rolle als Bonitätsgeberin sehr, sehr transparent werden, dass du durchaus schon das Grundprinzip eines Immobilieninvestments, also mit Leverage zu arbeiten, mit einem Hebel zu arbeiten, ne? Muss schon klar werden, dass du das geschnallt hast, okay? Aber du musst die Profis mit an Bord holen. Und das musst du direkt von Anfang an mitzeigen. Dann entspannt sich der Banker auch wieder.
Ja, es ist ja auch irgendwie ganz klar, dass du sowas nicht übernehmen kannst, wenn dir die Zeit fehlt und wenn du da, sage ich mal, keine Dienstleister hast, auf die du zurückgreifen kannst, dann stehst du nämlich da und hast ein ziemlich großes Problem. Das ist ja auch etwas, das kaufen ja eher Investoren und Investorinnen. Also ich gucke jetzt mal so aus meiner eigenen Perspektive. Wir haben ja die ganzen Strukturen dahinter. Also wir können dann immer sagen, ja, ist ja kein Problem und können es auch abbilden. Finde ich ganz interessant, was du sagst. Das heißt, eine Finanzierung ist nicht nur davon abhängig, ob sich das Objekt rechnet oder nicht und ob man die Bonität hat oder nicht, sondern vor allem guckt die Bank auch drauf, sind die Ressourcen drumherum da? Also sei es Handwerker, sei es Hausverwalter oder wenn man selber verwalten will, auch die Zeit. Wir haben im Vorfeld auch gesprochen und das ist für viele Frauen ein super relevantes Thema. Wir Frauen, wir sind berufstätig, wir stehen vielleicht auch auf eigenen Beinen, aber irgendwann bekommen wir vielleicht mal ein Kind. Und dann könnte es ja sein, dass der Betrieb weiterläuft, aber die Bank sagt, nein, dich finanzieren wir nicht. Du hast ja gerade ein Kind bekommen. Ich würde sagen, es ist Diskriminierung und du würdest aus Bankersicht sagen, nein, es ist eigentlich nur eine Frage nach Ressourcen. Habe ich es richtig verstanden?
So einfach ist es. Genau. Es ist einfach nur ein Ressourcenthema und das muss man lösen. Das müssen Männer genauso lösen, okay? Ich war mal der erste Mann in einer Bank, der Elternzeit genommen hat. Ich kann dir sagen, da bin ich aber gegen Widerstände gelaufen. Und da musste ich dieses Ressourcenthema lösen, weil ich war nämlich die enge Ressource und habe ich dann auch gelöst. Also das war dann auch diskriminierend in meine Richtung. Ein Spaß beiseite. Das Ressourcenthema ist immer wieder da. Und das müssen wir immer wieder lösen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das heißt, wir sprechen ja, man hört ja immer, du brauchst ein Netzwerk. Und jetzt ist hier vielleicht auch mal eine Antwort gegeben. Warum braucht man ein Netzwerk? Denn man schlippt nicht einfach und hat eine Hausverwaltung, die 50 Einheiten plus übernimmt. Die Hausverwalter sind tendenziell alle überlastet. Genauso mit Steuerberatern und Buchhaltungsbüros. Alle zu. Keiner mag mehr neue Mandanten nehmen. Und bei Hausverwaltung ist es genauso. Und wenn du hier mit dem Portfolio kommst, boom, 50 WEs, dann muss erstmal eine Hausverwaltung sagen, das können wir noch abfedern. Das ist das eine. Und das zweite ist, die muss gut sein. Das ist ja auch, es hilft dir ja auch nichts, wenn du eine Hausverwaltung mitnimmst und die erzählen einem immer wieder das Goldene vom Ei und nachdem sagst du, verdammte Axt, hier klingelt fünfmal am Tag das Telefon, deswegen habe ich die doch eigentlich, damit das Telefon nicht klingelt. Ja. Deswegen Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk und hör dich um, wo ist denn wirklich eine gute Hausverwaltung, dass die Hausverwaltung Referenzen mitbringt und zwar von Menschen, die dir mittlerweile vertraut sind. Ja.
Weißt du, was mir gerade auch in den Kopf kommt als Gedanke, auch
Na.
die vorhandenen Ressourcen nutzen? Also als Beispiel, du hast eine Hausverwaltung und du hast vielleicht auch Glück und die sagt, du, 50 Einheiten können wir noch übernehmen, wir stocken gerade noch Personal auf und du weißt, ich bin mit der Verwaltung zufrieden, die betreuen schon 5 Häuser von mir und ich habe da nie Ärger mit. Dann wäre es natürlich auch sinnvoll, jetzt, ich spinne mal den Gedanken weiter,
Ja.
wenn ich mir sogar schriftlich irgendwie bestätigen lasse, wir freuen uns, würden gerne den Auftrag übernehmen, bla bla bla. Und sowas
Klar.
würde ich dann natürlich meiner Präsentation beifügen und sagen, hey, ich bin zwar noch nicht was weiß ich, wie groß, aber ich könnte hier, ich habe die Erfahrung, ich habe das Know-how und ich habe Leute, Dienstleister im Hintergrund, die würden das mit betreuen, die übernehmen das. Und ich habe auch
Genau.
Kapital und das und das und das sind, also eigentlich muss ich nur Lösungen präsentieren. Das heißt, ich
Genau.
zeige dir, das ist das Objekt, guck mal, wie gut ich einkaufe, guck mal, wie toll sich das rechnet und schau
Ja.
mal, die passenden Lösungen habe ich auch alle mit dabei, dass der Banker so ein bisschen das Gefühl hat, ja, ich wiege mich in Sicherheit und da kommt jetzt nicht nach einem halben Jahr Mietausfälle, Klagen, Sanierungen, die nicht durchgeführt werden können, weil man kein Handwerkernetzwerk hat oder sonst was. Das sind doch eigentlich die Sorgen der Bank.
Ja, vor allen Dingen Leerstand. Ja, also die Bank braucht natürlich keine Leerstände, weil Kapitaldienst läuft ja jeden Monat weiter. Und Leerstände sind da einfach das größte Problem. Und gerade wenn du einen strukturellen Leerstand hast bei einem Portfolio, wenn du mal 20 Wohnungen an einem Standort in einem Monat vermieten sollst, wird man schnell merken, hui, es geht ja doch gar nicht so schnell. Na, das dauert dann vielleicht doch mal 4 Monate, bis ich das wieder voll bekommen habe. Das heißt, so ein Risiko darf natürlich nicht auftreten. Ne? Und auch bei Sanierungen, du musst beim Portfolio auch zeigen, dass du es technisch geprüft hast. Ja? Das heißt, du musst da auch eine technische Due Diligence durchführen. Ne? Geh mit Architekten, mit Bauingenieuren durch, lass dir Sichtungsprotokolle geben, dass die eine Schätzung machen, was muss hier eigentlich investiert sein. Also im Portfolio kommst du ja auch in ganz andere Risikokategorien rein, auch was das Baurisiko angeht. Und natürlich auch, ein Architekt sollte durchaus auch mal schauen, ist das hier eigentlich alles genehmigt, was du hier ankaufst? Ja, ist auch eine ganz, ganz wichtige Prüfung. Und allein bei den Themen, die wir jetzt hier schon aufreißen, sieht man auch, je größer und komplexer es wird, muss man ganz klar aufpassen, dass Laien, ja, Laien, die in ein Profigeschäft rein wollen, das funktioniert nicht. Und deswegen brauchen sie Profis, die sie hier begleiten. Das kostet Geld, das kostet Marge, das kostet Eigenkapital. Anders aber funktioniert es nicht. Ihr werdet so viele Fehler machen, wenn ihr als Laien im Profibusiness rein wollt. Das ist in jeder Branche so, ne? Es ist egal, welche Branche das ist. Das kostet einfach richtig, richtig viel Nerven, viel Zeit und viel Budget. Und das wollen wir nicht. Also holt euch Profis dazu, wenn ihr komplexer werden wolltet.
Profis und vor allem diese gute Vorbereitung, das ist so wichtig, wie ich raushöre.
Ja.
Jetzt hast du ja schon viele Fragen beantwortet. Auch im Grunde wollte ich noch mit dir auf das Thema Besonderheiten bei Frauen, die investieren, hinaus, aber du hast sie beantwortet, Michael, weil du hast ja schon zusammengefasst, es geht gar nicht darum, dass es bei Frauen irgendwie anders ist oder anders bewertet wird, sondern es ist ja wirklich Zeit, Geld, Ressourcen. Es ist die Machbarkeit, die geprüft wird. Die
Ja,
Plausibilität,
klar.
ist denn alles da, um so eine Wohnanlage vernünftig zu bewirtschaften? Eigentlich nicht nur im Profibereich, sondern im Großen wie im Kleinen. Man muss
Ja,
immer
sicher.
zeigen, dass es, und am besten, was wir machen, ist mir aufgefallen, ganz irre, Michael, ich erzähle dir das mal, habe ich so schön immer dargestellt, unsere Objekte, eine kleine Präsentation, ne? Jedes Mehrfamilienhaus, eben kleines Bild, was der Einkaufspreis, was der aktuelle geschätzte Marktwert, wie sind die Mieteinnahmen, aber auch wie ist der Beleihungsauslauf und so weiter. Dann Zahlen, Daten, Fakten so auf einen Blick und dann kann man da durchscrollen und sieht die ganzen Mehrfamilienhäuser und dann habe ich nochmal so eine Zusammenfassung und dann schließt das auch ab mit dem Cashflow Gesamt und so weiter. Aber auch jedes Objekt natürlich, dass man da wirklich einmal so eine Übersicht hat. Und ein Banker hat mal zu mir gesagt, ach, das brauche ich gar nicht, sowas gucke ich mir gar nicht an, aber ich soll es trotzdem mal schicken.
Aha.
Und dann ist der voll drauf abgefahren und fand
Ja,
das,
sicher.
wo ich
Ja.
gedacht habe, also guck an, sagst du, ist es gut, man sollte sich so vorbereiten, weil viele reichen ja einfach, sag ich mal, die letzten 3 Jahresabschlüsse oder die letzten 3 Gehaltsauszüge ein und dann noch ein Exposé vom Makler und
Ja.
hoffen, dann kommt das Prinzip Hoffnung, hoffentlich bekomme ich jetzt irgendwie eine Zusage.
Ja. Du siehst schon, ich schüttel den Kopf dabei, ne? Also für mich ist das keine Option, das Letztere zu machen. Also ich halte es für geboten, einen vernünftigen Bankenpitch aufzubauen. Und der ist natürlich zweigeteilt. Auf der einen Seite als Unternehmerin, Unternehmer, Investorin, Investor dich zu präsentieren. Ja? Wer bist du? Was kannst du? Was kannst du nicht? Und wie heilst du dieses? Was kannst du nicht? Das Zweite ist, da kommt dann der Track Record dazu, was du eben genannt hast, ist so schön der Track Record. Je größer du wirst, umso mehr denke ich, dass auch eine Portfoliosteuerung aufgebaut werden soll. Und dann als auf einer Seite tatsächlich die maßgeblichen KPIs ersichtlich sind. Fotos braucht man da dann gar nicht mehr, ne? So, das gehört für mich mit dazu. Und baue eine Präsentation für deinen Deal, ja? Zeig ihm mal, wie der sich rechnet. Und überlass es bitte nicht dem Banker, zu beurteilen, wie der sich rechnet. Und mach mal ein Szenario, ja. Szenario kurzfristig, Szenario 3 Jahre, Szenario 5 Jahre. Da sagst du mal, Mietanpassung, ich sag mal, kurzfristig vielleicht plus 7% durch leichte Maßnahmen. Kurzfristig sagst du dann, vielleicht, also in 3 Jahren sagst du vielleicht plus 15% und in 5 Jahren dann vielleicht plus 20%. Also ganz moderat. So, und dann zeig ihm doch mal, wie sich dann in diesem Ablauf die Tilgung entwickelt, wie sich dann die Mietrendite entwickelt, wie der Faktor auf die Restschuld gesehen nach unten läuft. Also zeig ihm, dass du nicht nur den Status quo ankaufst, sondern zeig ihm, hier ist ein Investor, hier ist eine Investorin, die das Ganze auch entwickelt. Weil wir müssen uns immer vor Augen führen. Zum Zeitpunkt des Ankaufes ist der Deal immer am schlechtesten.
Ja.
Und das ist ja das, was dann dieses Makler-Exposé auch der Bank zeigt. Also muss man sich auch mal so auf der Zunge zergehen lassen. Wir zeigen eigentlich den Deal so, wie er am schlechtesten ist. Das ist auch irgendwie nicht klug. Deswegen sollten wir es einmal transportieren und zeigen, so sieht es eigentlich aus, wenn ich das hier in die Finger bekomme, das mache ich da draus. Und durch den Track Record beweise ich ja auch, ich habe das schon öfter gemacht.
Ja.
Also ich nenne es Bankenpitch, erarbeite ich auch intensiv. Beispiel mit einem Unternehmer-Ehepaar habe ich 4 Monate sehr intensiv das Thema Banken transportiert in so einem 1:1. Musste ich auch einen Mentalitätswechsel vornehmen, weil Banken haben ja nicht das beste Image, muss man schon fairerweise sagen. Eine tolle Präsentation gebaut, tolle Portfoliosteuerung aufgebaut. Wir haben 4 Banken angefragt, wir sind dreimal auf Vorstandsebene reingekommen. auf Vorstandsebene beim Erstpitch. Und da war eine Reaktion einer Vorstandsdame, so ähnlich wie du es gerade eben auch gesagt hast, Tessie. Das haben wir ja so noch nie gesehen. Das ist ja wow. Die waren völlig geflasht und sind da rausgegangen. Alles klar, läuft alles. Bitte die Objekte bringen.
Wahnsinn. Und das sind
Also.
so große Chancen, Michael. Das sind so große Chancen, die sich vielleicht für das Paar gar nicht ergeben hätten, wenn das nicht so von Grund auf vorbereitet worden wäre. Und du lieferst mir hier gerade eine Steilvorlage. Nämlich möchte ich einmal auf darüber schwenken. Genau das ist es, wo du ja auch Menschen begleitest, wo du helfen kannst und das macht ja unheimlich stark. Schlussendlich sind das ja auch die Dinge, die zwischen Erfolg und Misserfolg entscheidend sind. Erzähl mal ein bisschen darüber, bitte.
Sehr gerne. Also seit März diesen Jahres begleite ich Investoren, Investoren dabei, noch erfolgreicher zu werden, oder überhaupt erfolgreich mit Immobilien zu werden. Das heißt, klassische Einsteiger, nehme ich im Rahmen des Immobilienfahrplanes ganz strukturiert mit und kaufe mit ihnen ihre ersten Immobilien. Das läuft sehr, sehr zuverlässig. Junges Pärchen dabei, die jetzt schon die ersten vier Wohnungen gekauft haben, mit 22 und 24. Großartig. Ingenieur mit dabei, der jetzt schon drei Wohnungen angekauft hat, oder eine Controllerin, die jetzt auch schon angekauft hat. Also da sind wir sehr, sehr erfolgreich unterwegs, sodass wir da eine Erfolgsquote von 100% haben. Alle, die gestartet sind im März, haben am 4. September war es dann soweit, da haben wir die 100%-Quote geknackt, kaufen rentable Immobilien an und mit Finanzierungen. Ich poste das dann immer auf Instagram und dann kriege ich immer die Kommentare, das kann doch gar nicht sein, das geht doch gar nicht und Blödsinn und Fake. Nee, das ist nicht Fake. Zinssätze von 3,5, 3,6, 3,7% und wir finanzieren die Ankaufskosten, schaffen wir, plus Sanierungskosten mit zu finanzieren. Nebenkosten musst du selber reinbringen, okay. Aber wir schaffen diese Werterhöhung, ja, mit in die Finanzierung mit reinzubekommen. Das ist großartig. Also ich habe da auch immens viel Spaß dran. Ja. Merkt man vielleicht jetzt auch, wie ich da jetzt drüber spreche. Also mich flasht das persönlich, deswegen mache ich das sehr gerne, das erfüllt mich. Und auf der anderen Seite arbeite ich auch im 1 zu 1 zusammen mit ausgewählten Mentees. Das sind in der Regel aber Geschäftsführer, fortgeschrittene Unternehmer-Ehepaare, Unternehmerinnen, wo wir dann 3, 6 oder aber auch 12 Monate zusammenarbeiten, wo wir dann ein Ziel ausarbeiten und das dann umsetzen. Und das, was ich eben erzählt habe, war so ein Beispiel. Da haben wir am Anfang eine Session gemacht. Was ist das Ziel? Und dann haben wir uns ein halbes Jahr Zeit genommen und nach 4 Monaten waren sie dann so weit, dass sie diesen Pitch geliefert haben. Es ist nicht einfach nur mal, man schnippt, sondern da muss ich auch sehr viel Banken-Know-how natürlich transportieren. Mache ich. Oder aktuell begleite ich einen Immobilienökonom dabei, eine Ankaufsfinanzierung für 4,5 Millionen aufzusetzen. Der kommt schon mit einem kräftigen Volumen. Und das müsste ich für ihn strukturieren, wie das macht man ja nicht eben mal so, sondern da bauen wir für ihn einen Top-Top-Pitch auf. Und ja, wir haben schon drei weiche Finanzierungszusagen innerhalb von 4 Wochen dort jetzt kreiert. Also du siehst, das sind schon komplexere Themen. Ja. Und dann mache ich noch solche Immobilienworkshops. Ja, jetzt am Samstag war es gerade in Düsseldorf. Wir waren das erste Mal ausgebucht, wo ich den ganzen Tag von morgens bis abends von A wie Akquise bis hinten wie zu V wie Verkaufen oder Vermieten die ganze Klaviatur durchgehe, inklusive Steuerrecht. Großartige Teilnehmer. Wir haben sogar diesmal einen Bankenvorstand dabei gehabt, der jetzt auch selbstständig ist in Immobilien. Also großartige Teilnehmer. Und den Workshop mache ich das nächste Mal am 18.10. In München. Im Adina Hotel, das höchste Hotel in München tatsächlich. Super View. Wenn ihr Lust habt, würde ich mich mega freuen, wenn ihr dabei seid und die nächsten Steps bei Immobilien geht. Schaut euch gerne auf der Homepage haben wir das verlinkt. Tessi, vielleicht kannst du das irgendwie hier so mit sharen.
In den Shownotes.
In den Shownotes, jawohl,
Ja.
großartig. Ja, das muss ich alles noch lernen, diese Welt. Alles gut. Genau. Ja, und das ist das, werde ich 2026 noch intensiver machen. Ja, ich werde auch noch viel, viel mehr in Beratungsthemen reingehen zur Finanzierung, weil ich kriege so viele Fragen zum Thema Finance.
Ja.
dass ich da jetzt auch was vorbereite, wo ich auch nicht nur einzelnen Menschen helfen kann bei Finanzierung, sondern da bin ich gerade dabei, da kommen wir jetzt demnächst raus, dass ich auch der breiten Masse helfen kann, das Thema Finanzierung viel, viel besser zu verstehen und viel, viel bessere Ergebnisse zu holen bei den Banken.
Finde ich mega. Und das ist so wichtig, weil es geht ja nicht nur um das Ja oder Nein von der Bank, sondern wie du schon sagst, ob ich jetzt 3,5% Zinsen zahle oder 4 oder 4,5%, wenn du hebelst, das ist ja ein Riesenunterschied,
Ja,
ja, gerade
absolut.
bei der Bank. Ja, und von daher super, super wichtig. Richtig toll, lieber Michael, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute mit dabei warst, dass du uns ja Einblicke gegeben hast. Ich könnte dich noch stundenlang mit Fragen löchern. Mein nächster Einstieg wäre, wie komme ich zum Bankenvorstand? Und das Ganze könnte ich jetzt detailliert mit dir sezieren hier. Aber es sprengt einfach den Rahmen. Und ich denke aber, dass wir so im Großen und Ganzen ein schönes Bild geschaffen haben zum Thema Finanzierung, privat, nicht privat, worauf ist zu achten. Also ich habe mitgenommen, der Bankenpitch und vor allem die Darstellung der Ressourcen ist relevant, wenn es um Wachstum geht, wenn es um gute Konditionen geht und ja, auch darüber, ob ein Deal klappt oder eben nicht. Und wie immer, so zum Ende unseres Interviews, meinem Gast gebührt das letzte Wort und lieber Michael, was ist so deine Message, wo du sagst, die Zuhörerinnen, die Frauen, es sind ja Frauen, die hier zuhören, was ist so die Take-Home-Message, wo du sagst, also das ist super wichtig, das ist essentiell, das sollen die Damen mitnehmen, vielleicht nicht nur die Message, du kannst auch sagen, die Top 3 Key-Messages, wie auch immer es gerade für dich passt, schieß mal los.
Dann haue ich mal ganz was Einfaches raus. Baut euch eine tolle Zukunft mit Immobilien auf. Ganz einfach.
Ganz einfach.
Fertig. Ganz einfach. Macht es. Tut es. Das ist das Entscheidende.
Ja.
Das ist einfach das Entscheidende. Vielmehr, das andere würde jetzt wieder 5 Minuten dauern. Das will ich jetzt gar nicht, sondern kommt in die Umsetzung. Findet euren Weg. Ja, der ist auch so unterschiedlich, wie wir Menschen auch unterschiedlich sind. Und lasst euch nicht aufhalten, don't listen to the Naysayers, sondern geht raus, holt euch den Erfolg und habt Spaß dabei.
Ja. Das Tun ist wichtiger, als sich in der Planung der Details zu verlieren, liebe Damen.
Right.
Und damit sind wir am Ende. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Du hast für dich ganz viele Impulse und Mehrwerte mitnehmen können. Natürlich freue ich mich auch immer über Themenwünsche. Die darfst du mir auch gerne per E-Mail schicken an info@tessikölsch.de. Und wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sagst, ja, das hat sich richtig gelohnt zuzuhören, Mensch, gib mir doch eine gute Bewertung, dann wird mein Podcast auch ausgespielt und kann wachsen. Und wir verabschieden uns für heute und sagen Tschüss, bye bye.
Macht's gut. Ciao.
Und wenn du jetzt gerade spürst, ich will loslegen, ich will auch erfolgreich, glücklich und frei leben, aber ich weiß nicht, wie mein Weg für mich aussehen kann. Dir fehlt einfach die Klarheit, was die nächsten Schritte sind, wie du ins Handeln kommst und du hast das Gefühl, du stehst dir irgendwie selbst im Weg, dann melde dich bei mir unter info@tessikölsch.de und wir schauen gemeinsam, ob und wie ich dir helfen kann. Danke, dass du heute dabei warst und bis zur nächsten Folge, deine Tessie.